M&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
Qualitative Forschung bedeutet natürlich immer auch Perlen zu finden. Entweder in Form von neuen Botschaften oder Insights, die unsere Auftraggeber in der Markenkommunikation nach vorne bringen, oder aber auch in exotischen Themen, die unsere natürliche Neugier als Marktforscherin triggert.
Ja, und genau so ein Thema wollen wir heute mal besprechen und die Herangehensweise und Möglichkeiten der qualitativen Marktforschung bei solch exotischen Themen vorstellen.
In diesem Sinne, herzlich willkommen bei M&S Talk, den Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Mein Name ist Petra Kemmerzell und an meiner Seite begrüße ich heute wieder
Antje Schaffranitz. Hallo Petra.
Hallo Antje. Zwei Phänomene und mal ausnahmsweise keine Pharma-Themen machen uns auch ohne konkreten Auftrag einfach mal neugierig. Hobbyhorsing und Hobbydogging. Wir wollten da einfach mal mehr wissen und haben da natürlich dann erstmal recherchieren müssen. Ne? Seit wann gibt's das beides überhaupt und warum macht das eigentlich wen genau glücklich? Denn ich gebe es ja zu, ein gewisses Staunen hat das bei mir schon ausgelöst. Ja, auch wenn ich ganz ehrlich bin, erst einmal auch eine gewisse Voreingenommenheit. Ja, als ich einen Bericht zum Hobbyhorsing in der Hessenschau gesehen habe und zu Hobbydogging dann was in der Tagespresse gelesen habe.
Mhm. Zwei spannende Themen, Petra. Fangen wir vielleicht mal mit dem Hobbyhorsing an. Das ist, glaube ich, schon so ein bisschen bekannter. Ne? Mhm. Und seit wann gibt's das eigentlich? Ich meine, auch als wir recherchiert haben, dass die Ursprünge ja ungefähr in den 2000er Jahren in Finnland sind, ne? Also im hohen Norden oben. Und so richtig populär geworden ist es ja eher so ab 2010, 2015. Ne? Da ging das dann europaweit durch Social Media. Mhm. Klar, insbesondere die Kanäle wie Instagram, TikTok oder eben auch verschiedene Wettbewerbe.
Genau.
Ne? Und heute, und das ist echt ganz interessant, gibt es ja wirklich, und das hat mich auch überrascht, organisierte Meisterschaften. Es gibt Vereine, die hier extra Gruppen geöffnet haben für Hobbyhorsing und entsprechend natürlich auch extra Trainingsgruppen.
Mhm. Und da fragt man sich dann natürlich, was genau macht es denn dann so attraktiv? Ja, also was ist es überhaupt? Hobbyhorsing ist ein sprunghaftes Reiten mit Steckenpferden aus Holz, inklusive Dressur- und Springelementen. Und unseren Recherchen nach macht es besonders Kinder und Jugendliche, unter den Jugendlichen vorwiegend Mädchen, glücklich, weil es zum einen Kreativität ermöglicht und erlaubt, ja. Ich kann mir ein eigenes Pferd basteln, so ein Steckenpferd, ja. Ich kann mir die Kostüme dazu aussuchen, kreieren, schneidern und ich kann für meine Dressur Kühe oder wie immer man das dann nennt, ja, natürlich auch die ganzen Choreografien und das alles entwickeln, ja. Ich habe Bewegung, ich treibe Sport, denn es erfordert schon einiges an Kondition und Koordination und auch eine gewisse Athletik, besonders wenn wir übers Springreiten nachdenken, ne? Und das funktioniert ohne teures und echtes Pferd, ja. Und mittlerweile hat das, das trifft sich dann auch mit dem, was du eben gesagt hast, eine starke und akzeptierende Community, ja, nämlich eine, die solche Rollen- und Fantasy-Elemente zulässt, ohne dass es für diejenigen, die dieses Hobby betreiben, dann peinlich wird, ja. Und viele Hobby-Horse-Fans beschreiben, dass sie darüber eben auch ein gewisses Selbstbewusstsein entwickelt haben und neue Freundschaften gefunden haben. Und neulich beim Spazierengehen sehe ich doch tatsächlich ein junges Mädchen, wie alt wird sie gewesen sein, so 14, 15, ja, im Garten vor ihrem Haus trainieren. Total ernsthaft, stolz und konzentriert. Und ich sag dir, Antje, spätestens in dem Moment war es bei mir mit jeglichen Vorurteilen vorbei, ja, zumindest was das Hobbyhorsing anbelangt. Aber Hobbydogging muss ich wirklich erstmal verstehen. Also, lass uns mal weiter recherchieren.
Das Hobbydogging, das taucht in Social Media später auf, ne, deutlich später. Ich glaube, so wirklich erst seit den 2010er Jahren. Und der Trend wurde auch in den deutschen Medien erst spät aufgegriffen. Also wir haben es erst wirklich, die Artikel, die wir gesehen haben, waren überwiegend aus dem letzten Jahr, November 2025. Da waren ein paar wenige Artikel drin. Und auch meistens betrifft das wenige Personen, ne, über die es geht in diesen Artikeln.
Genau.
Es scheint aber trotzdem so, als ob dieser Trend auch schon länger etabliert wäre. Ne? Mhm. Wahrscheinlich ist es eher auch eine, sag mal, neue mediale Aufmerksamkeit, ne, die hier kreiert wurde. Mhm. Und es ist natürlich eine neue Idee für viele. Mhm. Und Menschen schnappen sich eine Leine und ein Hundegeschirr und gehen spazieren. Mhm. Aber einen Hund haben sie nicht.
Und auch da haben wir ja gesehen, gibt es Kurse und Trainingsangebote. Mhm. Ja, zum Beispiel berichtete ein Artikel im Stern von einer Dame im Kreis Heilbronn, die Hobby-Dogging als Konzept anbietet. Ja, die macht dann auch so wie beim Hobbyhorsing Hindernisparcours das Ganze mit einer Leine und mit einem imaginären Hund. Ja, das Ziel ist dabei nicht nur jetzt, was für viele vielleicht albern aussehen mag, spazieren gehen, sondern zum Beispiel Konzentration, eine gewisse Haltung zu trainieren und vor allen Dingen Führungsfähigkeiten. Ja, oft analog zu, in Anführungsstrichen, Trockenübungen im Hundetraining, bevor jetzt ein echter Hund geführt wird. Also so hat es jetzt mal ein Artikel in der Zeit beschrieben. Aber trotzdem frage ich mich, warum macht das jetzt Menschen glücklich oder zumindest interessiert? Ja, wo ist der Nutzen? Wo ist der Benefit? Welches unerfüllte Bedürfnis wird denn hier befriedigt? Denn das, liebe Antje, wie du weißt, sind die klassischen Fragen, die im Fokus jeden qualitativen Produkttests in der Marktforschung stehen.
Absolut. Aber leider haben wir immer noch keinen oder bisher keinen idealen oder keinen passenden Interviewpartner hier gefunden, ne, der das wirklich mal praktiziert.
Vielleicht
auf deinem nächsten Spaziergang, vielleicht, wenn das Mädchen mal wieder da ist, vielleicht kannst du sie mal, wirklich mal ansprechen.
Genau, ich wollte sie jetzt nicht Eltern. So anbaggern. Ja,
ja, genau.
Aber man sieht, die Rekrutierung von Testpersonen oder Interviewpartnern für seltene Phänomene ist eben sehr intensiv und langwierig. Und da sind wir wieder bei den seltenen Erkrankungen, ne? Mhm. Aber gut.
Ja, genau. Aber ein paar Gründe oder Motivationen lassen sich schon herleiten. Und wir finden dazu natürlich auch einiges im Netz. Mhm. Ne? Das muss man gar klar sagen.
Ja.
Also für manche ist es eine Alternative zum echten Hund.
Mhm.
Ne? Man bekommt Aspekte des Hundetrainings bzw. Gassigehen mit Leine ohne die Verpflichtungen, Kosten, ja, das darf man auch nicht vergessen, und Pflege eines echten Hundes.
Mhm.
Ne? Ja, klar, man hat keine Hundesteuer, keine teuren Tierarztrechnungen, keine Haare zu Hause.
Mhm.
Ja. Es ist, hast du ja vorhin auch schon gesagt, für manche aber auch vielleicht ein mentales Training und Selbstführung. Ne?
Mhm.
Da der Hund ja imaginär ist, rückt dann schon die eigene Rolle ja deutlich stärker in den
Absolut.
Vordergrund.
Mhm.
Ne? Wie stehe ich? Wie führe ich?
Mhm.
Wie bewege ich mich?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und ich glaube schon, dass gerade auch vielleicht im höheren Alter, weil ich glaube, das Beispiel, was du genannt hattest, war auch eine ältere Frau. Es waren auch einige ältere Frauen, die da in dieser Gruppe waren.
Mhm.
Das ist sicherlich auch für manche erstmal auch wieder eine Herausforderung, dieses zu erleben.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und natürlich für andere ist es auch Spiel und Fantasie. Ne? Das hat einen leichten, das hat einen spaßigen Aspekt, ja. Mit Leine, Geschirr durch Parcours, imaginären Hund loben. Also da gibt's ja verschiedene Dinge, die damit einhergehen. Ne? Das ist vielleicht auch einfach mal befreiend, in der Natur zu sein, in einer Gruppe und das auszuprobieren aus Spaß.
Genau.
Ne?
Genau.
Und was natürlich auch solche Aktivitäten, solche Hobbys immer mit auch damit einhergehen, ist auch die Gemeinschaft.
Mm.
Teil sicherlich auch der Trendfaktor, ne? Und es soll ja Begeisterung auslösen.
Eben.
Warum nicht? Wenn Menschen das gerne machen, wenn sie begeistert sind von diesen Aktivitäten, ne? Dann sollen sie es tun. Es ist ein Teil oder sie sind ein Teil von etwas Neuem, von einem Trend, von etwas Andersartigem.
Mhm.
Ja. Und dann gibt's natürlich auch sicherlich die Social-Media-Effekte. Ja, ich meine, Dinge gehen dann auch viral bei solchen Aktivitäten, bekannt sind und vielleicht auch erstmal kurios wirken.
Mhm. Und was viral geht, geht ja nicht immer im positiven Sinne viral, ja. Denn ich habe bei meinen Recherchen natürlich auch gesehen, dass ich nicht die Einzige bin, die bei einem solchen Phänomen auch zumindest mal zunächst, ja, etwas Skepsis empfindet, ne? Der Trend wird dann im Netz natürlich auch von vielen als bizarr, als abstrakt oder als übertrieben beschrieben, gerade eben, weil der Hund fehlt, ja. Da spricht man von Trockenübungen, die man vielleicht auch anders haben könnte, ja. Warum jetzt ausgerechnet das? Und manchen stellt sich dann damit auch die Frage, ergibt das überhaupt Sinn? Ja, wo ist denn dann der Nutzen im Alltag? Das heißt, es bleibt schon auch noch so ein bisschen offen, wie groß das Interesse oder eben auch eine dauerhafte Teilnahme ist. Ja, so hat eine Hundetrainerin berichtet, dass sie nur ganz wenige Teilnehmer und Teilnehmerinnen für ihre Kurse hat. Ja, also das scheint dann nicht der Ort zu sein, wo man dieses Hobby dann aktiv weiter betreibt. Da ist es wahrscheinlich wirklich nur die Hinleitung, die Vorbereitung auf den echten Hund. Und das eigentliche Hobby-Dogging ist aber was anderes.
Ja, du, ich glaube, das hängt auch sehr vom Umfeld ab, ob du dieses Hobby, ob du das mal ausprobierst und dann sein lässt.
Ja,
ja, ich glaube, da hängt es auch sehr viel ab, was Nachbarn sagen, was in, je nachdem, in welcher Gemeinde du lebst. Genau. Also glaube ich schon, dass das einen großen Einfluss hat. Ne? Also halten wir mal fest, ich meine, Hobby-Dogging ist eine interessante Mischung aus Freizeittrend, aha, mentalem Training, kann man schon sagen, und Community-Erlebnis.
Ja. Ne? Mhm.
Es spricht Menschen an, die ja Lust auf Bewegung und Spaß mit Leine und Hundelementen haben, aber eben keinen Hund haben oder noch keinen haben, wie du ja auch gerade schon gesagt hast. Ne? Und die ihren Körper und ihre Haltung im Fokus haben möchten und oder vielleicht die Teil eines etwas ungewöhnlicheren Hobbys sein möchten. Ne? Also es gibt verschiedene Gründe.
So. Und wäre das jetzt ein echter Forschungsauftrag an uns, könnten wir uns mit diesen Ergebnissen natürlich nicht zufrieden geben. Ja? Qualitative Forschung bohrt immer tiefer und versucht, Phänomene wirklich zu verstehen. Und seien sie möglicherweise auf den ersten Blick noch so absurd und vielleicht auch wenig relevant.
Ja, und ich meine, da ist dieses Beispiel des Hobby-Dogging wirklich einfach prima. Das ist einfach wunderbar für diese zentrale Frage nach dem Warum. Ne? Also wie würden wir dann genau vorgehen, wie du gerade schon gesagt hast, wenn das ein echter Auftrag wäre. Ne? Also vielleicht hört uns doch jemand zu und ruft uns an und beauftragt uns. Oder wir müssen tatsächlich eine Eigenstudie machen.
Genau. Und wie würden wir das denn grundsätzlich machen? Lass uns doch darüber mal quatschen.
Unser aktuelles Methodenrezept.
Also Petra, wie es bei jeder Studie ist, würden wir uns natürlich erstmal gründlich vorbereiten. Den ersten Schritt haben wir ja getan. Wir haben erst einmal recherchiert. Ne? Vor allen Dingen, diese Themen sind natürlich im Internet über die KI, ChatGPT am besten zu eruieren. Ne? Aber sicherlich auch ein paar wissenschaftliche Publikationen herzuziehen, schadet auch nicht. Ganz klar. Ne? Um auch hier mal die andere Sichtweise zu bekommen.
Richtig.
Und gerade in der Psychologie gibt es sehr gut dokumentierte Mechanismen, die erste Erklärungsansätze liefern, warum Menschen Freude am Hobby-Dogging empfinden.
Ja, aber jetzt erklär doch mal kurz, Antje, warum ist denn das wichtig? Warum sprechen wir nicht einfach mit Leuten, die das machen und lassen es uns ganz objektiv und empirisch erklären und gut ist?
Naja gut, Petra, ich meine, ohne mehr darüber zu wissen, können wir erstmal überhaupt keinen Screener schreiben. Also Screener, das sind ja die Fragestellungen, die wir die Menschen, die wir befragen wollen, vorab einer Studie erstmal ausgeben und sie müssen sie ausfüllen. Ja. Und wir können auch keinen Leitfaden erstellen, wir können keine Testunterlagen erstellen, geschweige denn irgendwelche Projektionstechniken entwickeln, Petra.
Genau.
Wie schon gesagt, zu Beginn steht eben der Screener und über solch einen Vorermittlungsfragebogen wollen wir ja eine möglichst vielfältige Stichprobe an Teilnehmern für eine solche Studie rekrutieren.
Die Betonung liegt auf vielfältig, liebe Hörerinnen und Hörer, und eben nicht auf repräsentativ, okay? Also, wir müssen ein paar zentrale Persönlichkeitsmerkmale kennen und entsprechend vor den Interviews oder Gruppendiskussionen abfragen. Einfach um ein möglichst breites Bild bei diesem für uns ja noch neuen Thema überhaupt zu ermöglichen, ja? Und wir müssen so viel wie möglich wissen, um entscheiden zu können, welche Methode der Durchführung wir überhaupt empfehlen. Ja? Machen wir persönliche Interviews, machen wir Gruppendiskussionen, machen wir eine groß angelegte qualitative Online-Studie und.
Ja, genau. Und bei unserem Forschungsthema Hobby Dogging haben wir mal 7 Anhaltspunkte aus der Motivation und Sozialpsychologie gefunden, die uns diesem psychologischen Phänomen näher bringen. Ne? Mhm. Das erste, Petra, wäre die externe Struktur als Selbstregulation. Gut, was heißt das jetzt? Ne? Also Menschen nutzen, äußere Hilfsmittel, um ihr Verhalten zu ordnen. Ja? Dazu gehören zum Beispiel auch alle möglichen Tracker, ja, oder eine Gamification von Alltagsroutinen. Und da kann eben auch ein geführtes Training mit visualisierten Objekten dazugehören. Ne?
Genau.
Also dem imaginären Hund an unserer sichtbaren Leine. Mhm. Ne? Und Leine plus imaginärer Hund fungiert dabei als körpereigene Leitplanke, ne? So kann man es formulieren,
ja,
die unser Verhalten rhythmisiert, unsere Haltung strukturiert und auch unsere Aufmerksamkeit bündelt.
Mhm.
Ja? Also im Prinzip simuliere ich Verantwortung. Ich leite etwas.
Richtig. Und ein zweiter Aspekt ist, was die Psychologie Embodied Cognition nennt. Also die Überzeugung, dass Denken stark aus dem Körper selbst heraus entsteht. Wenn man jetzt mit einer Leine in der Hand bestimmte Bewegungen macht, ja, also stehen bleibt, die Richtung wechselt, das Tempo variiert, dann entstehen körperlich verankerte Selbstführungsprozesse. Ne? Das kann man kurz zusammenfassen. Ich halte die Leine, also führe ich. Ich erinnere mich an die Verantwortung, die ich habe. Das heißt, ich reguliere mein tatsächliches Verhalten. Ich bleibe stehen, das heißt, ich spüre Einfluss und habe die Kontrolle, ne, über meine Bewegungen. Und das alles sind für viele Menschen sehr positive Gefühle von Stabilität und emotionaler Regulation. Und die Psychotherapie verwendet übrigens ähnliche Methoden schon wie selbstverständlich und seit ewigen Zeiten, ja, imaginäre Leinen, Stühle oder Tiere, einfach als Anker für ein gewünschtes Verhalten.
Mhm. Gucken wir uns mal den dritten Punkt an, das wäre die parasoziale Beziehung, aber ohne Tier.
Ja. Ne?
Also Menschen binden sich ja gerne an imaginäre soziale Partner.
Stimmt.
Vor allen Dingen, wenn wir die Kinder anschauen, vor allen Dingen im jüngeren Alter, aber das ist ganz unterschiedlich, ne, wie lange das auch anhält, die haben immer imaginäre Freunde.
Ja.
Und Erwachsene werden häufig heute in Trainings gebeten, in Führungspositionstrainings, in allen möglichen, sowohl was Unternehmenskonstellationen oder berufliche Aspekte anbelangt, auch in privaten Situationen. Erwachsene machen Rollenspiele. Ja? Und ein imaginärer Hund ist damit eine niederschwellige Form sozialer Stimulation. Er bewertet nicht, ne?
Genau.
Widerspricht nicht, erfordert aber Fürsorge. Ja?
Ja, das stimmt.
Und emotional wirkt das auf uns als Selbstwertstärkung.
Mhm.
Ne? Das kann Stress reduzieren, das kann uns ein Gefühl von Verbundenheit geben und auch von einem, ich sag mal, Verantwortungsgefühl ohne Risiko.
Mhm. Der vierte Aspekt, der knüpft nochmal an diese Rollenspiele an, ne? Und wird jetzt beschrieben, dass das Spiel auch eine Ressource in der Erwachsenenwelt sein kann, ne? Weil viele Menschen haben heute kaum noch spielerische Räume, ja. Und Trends wie das Hobbyhorsing oder eben auch das Hobbydogging zeigen, dass Menschen einfach nach Wegen suchen, ernsthaft spielen zu dürfen, ohne dabei infantilisiert zu werden, ja. Das Hobbydogging ist also durchaus ein spielähnliches Ritual, bei dem man körperlich aktiv ist und das dann letztendlich auch sozial akzeptiert ist, ne, weil es aus dem Hundetraining kommt und man hier keine peinlichen Kostüme oder eben Steckenpferde braucht.
Auf jeden Fall. Sage ich auch mal noch einen fünften Punkt. Das ist Stressabbau durch Ritualisierung.
Oh ja, großes Thema.
Ja, Stress haben wir ja auch schon mal im Nebensatz angesprochen, ne? Und ich meine, Gassi gehen, ja, spazieren gehen, Gassi gehen ist ein klassischer Stressregulator für Hundebesitzer.
Mhm.
Ja, wir kennen ja durchaus viele. Es sind gleichmäßige Schritte. Es ist die Natur. Es ist der Fokus. Es sind klare Abläufe, ritualisierte Rundwege, die man mit dem Tier geht.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und ich meine, das klappt auch ohne echtes Tier, ne? Denn die Leine gibt uns die Handlungsschritte vor und die monotone Bewegung, die beruhigt auch. Mein unsichtbarer Hund ist ja schließlich auch klein genug, sodass mir die Konzentration eben auch dann nicht schwerfällt.
Ja, das stimmt.
Und ich trotzdem zeigen kann, ich kümmere mich.
Ja.
In der Psychologie nennt man das niedrigschwellige Achtsamkeit, Petra. Aber das weißt du wahrscheinlich.
Naja, sagen wir mal so, ich habe es ein bisschen mal gelesen. Ne? Im sechsten Punkt würde ich gerne nochmal auf dieses Kompetenzgefühl zurückkommen, das durch dieses Führen entsteht. Ja, machen wir uns nichts vor, viele Menschen mögen einfach das Gefühl, etwas führen zu können. Ja, sei das jetzt im Hundetraining, sei das beim Reitsport, sei das beim Tanzen, ja, oder auch beim Coaching. Das Führen eines imaginären Hundes ist psychologisch deshalb interessant, weil es risikolos ist. Ja, es ist vorhersagbar und kann bei Menschen mit geringem Selbstvertrauen oder eben auch bei sozialer Unsicherheit und diesem, ja, vielleicht sogar bei einem Gefühl von beginnendem Kontrollverlust. Dabei kann es helfen, Spannungen zu reduzieren.
Und als siebten Punkt würde ich hier auch die soziale Identität und in Tütelchen sanfte Exzentrik nennen.
Ja, warum nicht?
Denn ich meine, ein neues, leicht, ich sag mal, skurriles Hobby schafft natürlich auch eine ganz eigene Gruppendynamik. Ne? Mhm. Also die Gruppe versteht sich, sie machen etwas Ungewöhnliches. Ja, Außenstehende mögen lächeln, aber in der Gruppe verurteilen sie sich nicht, sie mobben sich nicht. Ja. Und dieses kontrollierte Anderssein, das produziert natürlich auch eine gewisse soziale Wärme. Ja, wie das in anderen Vereinen, Aktivitäten, Gruppenaktivitäten durchaus ähnlich ist. Ne? Es entsteht ein Gefühl der Zugehörigkeit, des Gesehenwerdens. Und hat sicherlich auch eine Prise Humor als Bindemittel.
Ja, eben. Und weißt du, genau bei diesem Punkt der Gruppendynamik, ja, dieser Gruppenprozesse würde ich auch mit der Methodenwahl für unser Projekt ansetzen, ne? Denn in jedem Fall, ich würde es zumindest mal versuchen, in unterschiedlichen Regionen Deutschlands mindestens 4 bis 6 Gruppendiskussionen durchzuführen, ja. Das heißt, lass die Leute in geschützter Umgebung zusammenkommen und reden und sich austauschen, einfach um ihre Motivation noch besser zu verstehen.
Ja, und wen genau laden wir da ein? So ein paar Kriterien lassen sich ja schon aus diesen ganzen Analysen, die wir eben genannt haben, aus der Motivationspsychologie ableiten, Petra.
Richtig. Aber weißt du, so direkt können wir das natürlich nicht fragen. Ne?
Nein.
So kann man keinen Screener bauen. Ja. Noch nicht mal die Leute, die sich als Hobby-Dogger über Social-Media-Kanäle bei uns melden würden, könnten wir so direkt mit Fragen konfrontieren. Ne? Also, über Social Media zu gehen, wäre erstmal mein erster Weg, um zu gucken, wo finde ich diese Menschen, wo können wir solche Gruppendiskussionen machen, wo finde ich einfach auch eine genügende Anzahl an Interessenten. Ne? Aber wenn die sich gemeldet haben, dann müssen wir die erstmal screenen. Ne? Mhm. Einfach, um die Schauspieler auszusortieren. Ja? Die sich immer mal versuchen, in solche Projekte reinzumogeln. Ne? Und eben auch diese verschiedenen Persönlichkeitstypen, die wir in unseren Gruppen auch vertreten sehen wollen, dann auch zu finden. Ne? Das machen wir jetzt mal an einem ganz einfachen Beispiel. Wir haben ja einiges gelernt jetzt dazu. Ne? Das heißt, wir brauchen Menschen mit einer hohen Offenheit. Mhm. Ja? Wir brauchen Menschen, die neue Erfahrungen mögen, die Fantasie haben, die kreativ denken können. Wir müssen aber auch nach Menschen suchen, die sich gerne kümmern, ja, die fürsorglich sind und die gerne Verantwortung übernehmen, ne? Die Harmonie suchen und die grundsätzlich Tiere auch ganz gern haben. Mhm. Ne? Das heißt, wir suchen auch Menschen, die regelorientiert leben, die gut strukturiert sind und die ritualisierte Abläufe, wie eben zum Beispiel bei diesem Hundetraining, dann auch mögen.
Und wir können darüber hinaus auch noch ein paar andere Merkmale abfragen, von denen wir ja gelesen haben, dass sie einen Einfluss haben.
Richtig.
Ne? Zum Beispiel eben das Führen von Checklisten, das Tragen von Fitnessarmbändern.
Ja.
Oder eben auch die grundsätzliche, Vorliebe oder Vorliebe, man kann es schon so nennen, für Rollenspiele.
Genau.
Allerdings ohne Kostüme.
Genau. Und wir können all das aus der Psychologie nochmal Gelernte und Vertiefte dann auch für erste Hypothesenbildungen nutzen, ne? Und für die Erstellung unseres Leitfadens. Das wäre ja dann der nächste Schritt, ne?
Ja, absolut. Und weiter würde ich jetzt hier auch gar nicht gehen, Petra, denn der Rest vom Studiendesign, der muss dann wirklich ganz konkret an der tatsächlichen Fragestellung eines möglichen Kunden entwickelt werden.
Genau. Aber prinzipiell geht das alles genauso, ja? Und ehrlich gesagt bin ich jetzt noch neugieriger und würde echt so gern mal eine solche Studie machen. Also, liebe potenzielle Auftraggeber da draußen, Antje und ich stehen bereit, Licht ins Dunkle zu bringen.
Genau, denn wie alle schon gehört haben, wir haben ja auch durch unsere Recherchen hier schon wirklich ein bisschen was gelernt, ja?
Yeah.
Das Hobby-Dogging eben so ein sanftes Führungsritual, das Struktur, Fürsorge, Leichtigkeit und Körperfokus verbindet, ja? Und es ist eben eine Kombination, die gerade für sensible, offene, vielleicht auch leicht gestresste, sozial harmoniebedürftige Menschen sehr belohnend ist, ja? Vielleicht ist es mal eine gute Möglichkeit für Schulen oder Coaching-Angebote, Petra.
Genau. Und in unserem Projekt könnten wir dann Konzepte, Trainingsangebote und testen. Ja, wir könnten natürlich auch zusätzlich zu den Gruppen mit Hobby-Doggern auch Gruppen mit Gegnern durchführen, um herauszuarbeiten, welche Barrieren, Vorurteile und Hürden überwunden werden müssten, ja, damit unseren potenziellen Auftraggebern ihr tolles Angebot nicht um die Ohren fliegt.
Und ich würde auch zusätzlich auch noch eine digitale qualitative Forschungsplattform anbieten.
In jedem Fall.
Ja, ne, auf der sich Menschen, die sich nicht trauen, zu einer Gruppendiskussion zu solch einem sensiblen Thema zu kommen, ja, zum Beispiel in Form von Tagebüchern oder anonymisierten Foren ihre Gedanken zu äußern und mit anderen anonym diskutieren zu können. Ja, da haben wir ja auch im Gesundheitsbereich mit einigen Erkrankungen, sensiblen Erkrankungen, gute Erfahrungen gemacht.
Genau, genau. Und wir können es damit natürlich auch noch mal viel breiter aufstellen, ne? Das heißt, dann können wir auch noch mal einzelne Personen aus einzelnen Bundesländern noch mal hinzuziehen und noch mal schauen, ob sich hier vielleicht noch irgendetwas, ja, auch regionale Unterschiede abbilden lassen, ne? Ja, aber lass uns doch heute damit mal so langsam Schluss machen. Aber lass uns an dem Thema auch mal dranbleiben. Und vielleicht melden sich ja ein paar Leute, die uns hier auch noch ein Interview geben würden. Das wäre toll.
Das wäre wirklich toll, ja.
So machen wir das. Aber das war es jetzt für heute wirklich. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Monat. Tschüss.
Ganz genau. Tschüss, tschüss. Und Sie wissen ja, Sie erreichen uns immer über unsere Website www.mr-s.com.
Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.